der Live-Radio Samstag.
Auf einen Kaffee mit
der Autorin Katrin Bieber.
Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten, Kathi?
Ja, das ist eine schwierige Frage schon mal, weil normalerweise trinke ich schon am liebsten einen Cappuccino, aber so je nach Stimmungslage kann das auch mal ein Latte Macchiato sein oder Espresso oder schwarzer Kaffee. Ich sage immer, so wie ich meinen Kaffee trinke, so trainiere ich auch, also nach Stimmungslage und Gefühlslage und ja, mal so, aber
alles
am liebsten
möglich.
Eigentlich Cappuccino und immer ohne Zucker.
Immer ohne Zucker, ist ja schon was. Kathi, jetzt kommen wir gleich rein und stellen dich vor und wenn man dich vorstellt, dann kommt gleich eine Geschichte, die passt leider, muss man sagen, zu Allerheiligen, aller Seelen, weil da geht's um einen Mord, der in deiner Familie passiert ist. Larissas Vermächtnis ist das Buch, was du geschrieben hast und es geht, und da klingelt es wahrscheinlich bei ganz vielen, um deine ermordete Schwester Larissa. Kannst du kurz zusammenfassen, dass man, wenn man die Geschichte damals 2013 mitbekommen hat, jetzt wieder weiß, um was es da gegangen ist?
Ja, genau. Das ist im September 2013 passiert, am Freitag, den 13. 2013 habe ich eine Party veranstaltet, weil ich wieder gesund war nach einem langen Kreuzbandriss, Operation und Thrombose gehabt. Und das wollte ich halt feiern, dass ich endlich wieder thrombosefrei bin und habe eine Party veranstaltet. Und da war natürlich auch meine Schwester, die Larissa, dabei, weil ich habe ja in Innsbruck gewohnt und sie eben in Reute. Und sie ist halt dann extra für die Party hergekommen und hat dann gesagt, sie schlaft bei ihrem Freund. Und dann haben wir diese Party veranstaltet und das war super lustig und super fein. Und am nächsten Tag dann hat ihr Freund mir dann geschrieben, eine Nachricht, wo drin gestanden ist, ja, ich weiß nicht, Larissa ist irgendwie weg. Sie hat mitten in der Nacht die Wohnung verlassen. Ich weiß nicht, wo sie hin ist, ob ich eine Ahnung hätte, ob sie bei mir ist. Und ja, das war für mich sofort alarmierend und ich habe mir sofort gedacht, es muss was passiert sein, weil mir sehr, sehr eng waren immer als Schwestern und haben natürlich dann jeden kontaktiert aus meiner Familie und dann ist eben diese Suche losgegangen nach meiner Schwester und da hat ja auch ganz viele Menschen in Tirol haben uns geholfen dabei bei der Suche. Es sind Suchtrupps entstanden und es ist ungefähr 2 Wochen dann so gegangen, bis eben rauskommen ist oder bis man draufkommen ist durch einen Fehler von seiner Seite eben, dass er sie eben erwürgt hat und anschließend ihn entsorgt, wie ich immer sage, hat und dann ist die Suche nach ihrem Körper noch weitergegangen. Bis zum 6. Oktober war das dann, also fast einen Monat ist die Suche eigentlich die ganze Zeit gewesen. Und dann hat man sie gefunden, dann haben wir die Beerdigung stattfinden lassen können und dann ist eben diese Zeit losgegangen, ja, was passiert denn jetzt überhaupt? Also da heißt es ja dann, eine Verhandlung steht im Raum, wann findet es statt? Wie findet es statt? Was muss ich da tun? Und ja, wie funktioniert das Ganze? Und dann ist man natürlich konfrontiert worden mit dieser Trauer innerhalb der Familie, aber eben einfach für uns selber und muss irgendwie schauen, wie man jetzt weitermacht und überlebt. Und genau darum geht es so in meinem Buch. Also von diesem Tag des Mordes bis zur Verhandlung beschreibe ich eben diese Zeit, um einfach auch aufzuklären, wie das wirklich war. Also weil es ist ja viel in den Medien präsentiert worden und ich wollte einfach endlich mal selber eine Stimme dazu kriegen und sagen, so war es wirklich, das ist passiert im Hintergrund und was passiert eigentlich auch rund um die Trauer, wie, ja, was macht sie mit ihrem im Körper, was macht sie mit ihrem in der Seele und wie geht man am besten auch damit um oder wie bin ich dann damit umgegangen? Genau, die Geschichte, ja.
An einem Freitag, den 13., ist deine Schwester Larissa ermordet worden. Und wenn man sich erinnert, da hat es diese wirklich so ganz schräge Begebenheit gegeben, dass ja der Freund, wo sich dann später herausgestellt hat, dass das der, darf ich das sagen, kaltblütige Mörder war, dass der eigentlich der Erste war, der Hilfe gerufen hat, oder?
Genau, das ist, ja, also absurder geht's nicht. Und ich glaube, das ist natürlich auch von seiner Seite, er will ja alles Mögliche vertuschen, irgendwie so der nette, aufmerksame Freund, der jetzt hilflos ist und nicht weiß, wo sie ist und es tut ihm so leid und er weiß nicht, was passiert ist. Also so ist er uns ja auch entgegentreten. Also er war ja sehr hilfsbereit und sehr offen und hat sich natürlich bereit erklärt, mitzumhelfen bei der Suche, dann war er aktiv dabei. Also so im Nachhinein, das war, also ja, also da kriege ich rein nur Gänsehaut, das ist so absurd, das kann man sich nicht vorstellen, was da in einem Kopf vorgeht.
Weil ihr habt ja 2 Wochen Seite an Seite gesucht, gemeinsam, oder? Und genau. Irgendwann war ja dann der Punkt, wo er sich entlarvt hat.
Genau.
Und wo ihr dann gewusst habt, Moment mal, der gerade mit uns die Larissa sucht, der ist der Mörder, der hat die erwürgt und in ihn geschmissen. Da muss ja, das sind ja so Momente, wo man wahrscheinlich an gar nichts mehr glauben kann, oder?
Genau, also ich weiß nur, dass, wo ich es erfahren habe vom Kriseninterventionsteam, ich bin scheinbar eine halbe Stunde oder so nur da gesessen und habe gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Also wirklich in Dauerschleife. Und diese Rettungskräfte haben mich wieder rausholen müssen aus diesem Zustand irgendwie. Weil es einfach, also schon nur dieser Begriff Mord ist ja etwas, was man wirklich nur aus Krimis kennt oder eben von Tatort oder irgend sowas im Fernsehen halt. Und plötzlich sagt dir jemand, dass das Wirklichkeit ist, dass es deine Wirklichkeit ist und deine Schwester betrifft. Das ist so unfassbar. Und dann auch noch, dass es dieser Freund war, der Seite an Seite eben mit dir da durchgegangen ist und ständig sich Sorgen gemacht hat mit dir gemeinsam. Das kann man einfach nicht glauben am Anfang. Und das bricht aber dann schnell mal, also bei mir war es zumindest so, dass es dann schnell mal umgeschwappt ist und sich daraus eine extreme Angst entwickelt hat. Also vor ihm, dass er mir jetzt auch noch was antun will und grundlegend auch vor andere Männer. Also wenn ich durch die Straße gegangen bin, ich habe kaum mehr einen Mann anschauen können oder mit ihm sprechen können, weil ich so Angst gehabt habe, dass er mir jetzt auch was tut. Und da ist dann dieses Urvertrauen einfach komplett weg. Gell?
Jetzt aller Heiligen, aller Seelen gedenken wir den toten Menschen. Und wenn wer stirbt, gibt es die unterschiedlichsten Variationen. Es gibt einfach oft alte Menschen, die ganz ein erfülltes, langes Leben haben. Mhm. Es gibt kranke Menschen, es gibt Unfälle, es gibt Schicksalsschläge. Und irgendwie so auf der Stufe des am wahrscheinlich schwersten zum Nachvollziehen ist das, wenn ein Mensch einen anderen umbringt. Mhm. Also wenn durch Fremdverschulden jemand stirbt. Deine Schwester ist ermordet worden. Und jetzt, du hast es heute schon angesprochen, die berühmten Tatortfolgen. Mhm. Oder man kennt dieses Gefühl, wenn irgendwo eine Gerichtsverhandlung gefilmt wird und man sieht dann Täter und Angehörige treffen aufeinander. Jetzt du weißt, wie sich das in Realität anfühlt. Mhm. Deine Schwester ist ermordet worden und der Mörder, der lebt. Also der ist im Gefängnis und ist ein Mensch. Wie ist das?
Ja, schwierig zu beschreiben. Also da passiert einfach so viel, was ganz, ganz stark eben da war und heint auch immer wieder aufflackert, ist diese Wut. Ja, das ist so eine Grenze, die so krass überschritten wurde, also in der extremsten Art und Weise. Und man kann das einfach überhaupt nicht wahrhaben und will einfach nicht, dass das Wirklichkeit ist. Und deswegen passiert da dann ganz viel Wut gegenüber eben dem Mörder natürlich, wo man es überhaupt nicht auslassen kann, weil man sieht ihn ja nicht, er ist ja weggesperrt und man hat ja keinen Zugang zu dem. Und dann stülpt man die Wut halt irgendwie auf andere Dinge, so wie die Menschen, also ich habe ganz oft, das klingt jetzt wirklich krass, ich weiß, aber ich habe ganz oft mir vorgestellt, dass ich durch die Straßen gehe und jeden einfach niederprügel, weil ich so eine Wut und so einen Hass in mir gehabt habe, was mich selber wieder wütend auf mich gemacht hat, weil ich eigentlich ein sehr netter und feinfühliger Mensch eigentlich bin und auf einmal war da so eine geballte Wut in mir. Also es hat mich selber einfach so stark verändert und das hat mir richtig Angst gemacht, wer bin ich denn jetzt noch? Wo ist die Katrin hin, die vorher war? Und mit dieser Wut umzugehen ist uns von den schwierigsten Sachen gewesen. Also ich weiß jetzt auch von meiner Familie, dass da auch ebenfalls einfach so viel Wut da war und das einfach auch überhaupt nicht in der Gesellschaft anerkannt ist. Du kannst nicht sagen, ich bin voll wütend oder ich hasse die Menschheit, das Schicksal, Gott. Die Leute kriegen Angst davor, weil sie oft mit Aggressionen natürlich das Ganze verbinden. Aber auch, also ich habe noch Tage gehabt, wo ich zum Beispiel gedacht habe, ich muss schauen, dass ich irgendwie diese Wut ein bisschen loskriege oder dass sie weniger wird. Und dann geht man aber auf die Straße und andere Menschen rennen auf und zu und erzählen dir die neuesten News aus den Zeitungen rund um Larissas Fall eben. Und das macht dich dann gleich wieder wütend. Und es ist ein ständiger Kampf halt in dir, Ja, also es ist schwierig zu beschreiben und da könnte ich, glaube ich, noch 3 Stunden reden, was das mit dir macht. Aber ganz stark und präsent war auf jeden Fall diese Wut da. Mhm.
Ja. Die Wut ist ja ganz oft zusammen auch dann mit verzweifelter Trauer. Also ich stelle mir so vor, man wird wütend und kann eigentlich vor Grant zerplatzen, genau. Oder? Und irgendwann eigentlich erhofft man, dass es kippt, damit man endlich weinen kann.
Genau, und das ist schon so. Also je wütender man ist und desto mehr man sich dann drauf einlässt auf die Wut, entdeckt man dann die ganze Traurigkeit dahinter, was steckt. Und auch die Ängste kommen viel mehr hervor. Und es war sehr oft so. Also ich habe ja dann eben trainieren angefangen, wo ich eben einen perfekten Kanal für diese Wut gefunden habe für mich. Und immer im Training dann erst war diese Raserei und diese Wut da. Und dann ist irgendwann gekippt und ich bin halt wirklich auf den Boden runtergefallen und zusammengesackt und habe einfach losgeweint und alles aus mir rausgeschrien und geweint. Und das ist aber wichtig eben, gerade für den Körper, gell?
In deinem Buch Larissas Vermächtnis geht es darum, dass du beschreibst, wie das ist, wenn ein Angehöriger ermordet wird. Also es ist sozusagen, es beginnt mit dem Mord an deiner Schwester. Die ist von ihrem Freund ermordet worden und dann, wie du sagst, im Inn entsorgt worden.
Genau.
Und dann erzählst du die Geschichte und da sind ganz viele Punkte dabei, die jetzt in einer Tatortfolge nicht so sind und wo man sich gar nicht vorstellen kann, was da bis zur Verhandlung eigentlich alles passiert und was so auch in der Gesellschaft passiert wahrscheinlich, oder?
Voll. Also ich bin zum Beispiel ein großer Stephen King-Fan. Und das war Larissa Olmer, ist irgendwie krass. Also wir haben viele solche Bücher auch gelesen und oft solche Filme natürlich geschaut. Und solche Morde passieren ja dann immer so schnell. Aber was da eben alles dranhängt, also was da eben mit den Angehörigen dann passiert, das wird ja also so gut wie nie irgendwie dargestellt. Man sieht dann kurz mal jemand verzweifelt am Grab stehen und weinen und dann war's das. Was eben dann passiert, ja, bleibt im Verborgenen sozusagen. Und das ist einfach die Hölle, was danach kommt. Also damit zu leben oder zu überleben, auch innerhalb der Gesellschaft, ist einfach uns von den schwierigsten Dinge, weil gerade medial ist ja große Aufmerksamkeit natürlich auf solche Themen. Und wenn man sich vorstellt, man versucht irgendwie ja in den Alltag zurückzukehren. Also man muss irgendwie schauen, dass man wieder arbeiten anfängt oder eben in meinem Fall auf die Uni geht. Und dann ist es ein immens großer Kraftaufwand, nach draußen zum Gehen, sich überhaupt anzuziehen. So, da fängt es ja schon mal an, irgendwas anzuziehen, rauszugehen, sich irgendwie herzurichten und dann gehst du raus und schaffst es und dann, ich weiß noch, ich war auch mal eben beim Arzt mit meiner jüngsten Schwester, beim Zahnarzt war das, glaube ich, und dann sitzt du da und du hast eh schon geschafft, überhaupt zu dem Zahnarzt zu gehen und da vor mir kommt halt eben im Radio so nebenbei Neues vom Fall Larissa. Sie wurde nicht nur erwürgt, das war eben zum Beispiel sowas, sondern auch mit Bodylotion erstickt oder sowas. Die haben sie dann halt so beschrieben und das war irgendwie ein paar Monate halt danach. Und du sitzt da und denkst dir, jetzt habe ich es irgendwie geschafft, rauszukommen. Und dann müssen eben diese Medien wieder so detailliert darüber berichten, etwas, wo für mich unverständlich ist, weil es ändert ja nichts dran, sie ist tot und ob sie jetzt mit erwürgt und Bodylotion und keine Ahnung und Socken und was weiß ich, was alles noch dabei war, das spielt einfach keine Rolle, finde ich. Und es triggert einfach extrem und als Angehöriger, ja, brichst dann halt mitten in der Zahnarztpraxis zusammen, weil du hast vielleicht noch gar nicht gewusst, dass das so war, weil du ja, du wirst ja von Psychotherapeuten und so wird man ja begleitet und man kann eben selber ja auch entscheiden und sagen, wie viel will ich wissen schon und wann bin ich bereit, alles zu wissen und dann hörst du halt zufällig aus dem Radio oder jemand spricht dir eben drauf an oder fragt nach natürlich und die Fragen waren ja zum Beispiel auch in der Gesellschaft immer nur nach dem Mörder, was hat er für eine Frisur gehabt, was hat er für einen Job gehabt, hat man vorher irgendwas gemerkt? Immer diese gleiche Frage, woher ist er gekommen? Also aus was für einem Land? Das hat mich so aggressiv gemacht. Also so dumme Fragen einfach, wo überhaupt nicht mir geholfen haben, sondern mich nur wieder wütend und verzweifelt zurückgelassen haben, anstatt dass die Menschen einfach mal fragen, wer war denn Larissa? Wie hat sie ausgeschaut? Was für Haar hat sie gehabt? Oder erzähl mir doch Erinnerungen von ihr, dass endlich mal sie im Mittelpunkt gestanden ist. Und das, diese 9 Monate bis zum Tag der Verhandlung, es war ja auch Freitag der 13. wieder im Juni,
Die Verhandlung war auch am Freitag,
genau, den 13. Genau, die Verhandlung war auch Freitag, den 13. Juni, eben genau 9 Monate später. Deswegen ist schon mein Buch in 9 Kapitel eben 9 Monate geteilt. Und da passiert einfach so viel, was man niemals in irgendeinem Tatort-Folge oder so eben sieht. Und genau deswegen bin ich ja dafür, oder war ich dafür, dass ich das Buch schreibt, damit endlich die Menschen wissen, was passiert da wirklich dann im Anschluss dran und wie schwer ist dieser Weg wirklich und was können wir als Gesellschaft auch dazu leisten, dass es vielleicht besser wird für Angehörige oder etwas leichter zumindest. Mhm.
Du hast das angesprochen und zwar die Rolle der Medien, weil das ist ja auch was man oft nicht bedenkt, dass es geht darum, Nachrichten, da passiert regional, lokal, international, auf der Welt passiert irgendwas und wenn aber was in der Nähe passiert, gibt's immer Menschen, die auch betroffen sind. Und da gibt's unter Anführungszeichen, oder man sagt, da gibt's diesen journalistischen Ehrenkodex, dass gewisse Dinge zum Beispiel erzählt werden und manche nicht. Da halten sich manche Medien dran, manche nicht. Jetzt gar nicht berichten wäre ja auch das Falsche, falsch. Weil es teilweise ja auch präventive Wirkung hat wieder. Wo würdest du sagen, ist so die feine Klinge, dass es eben passt? Oder was sind, weil das wäre jetzt auch die Möglichkeit, auch uns mal zu sagen, weil so oft trifft man nicht Angehörige von Mordopfern. Wo sagst du, kurz zusammengefasst, hey, das ist echt wichtig, auf das aufzupassen?
Mhm. Also als allererstes finde ich es mal ganz, ganz wichtig, dass man die Bezeichnungen richtig wählt. Es ist ein Mord gewesen und kein Liebesglück, das in einem Tötungsdelikt oder sowas endet. Also ich finde solche Überschriften habe ich auch gelesen. Liebesglück in Bezug auf einen Mord. Dieses Wort überhaupt da irgendwie reinzubringen, finde ich furchtbar. Gleich wie eben Beziehungstat, Eifersuchtstaten, also dass man da mit Eifersucht verbindet man immer wieder auch, ja, was hat sie denn gemacht oder warum hat sie ihn provoziert oder was hat sie denn Falsches gesagt oder so. Dann gibt man dem Opfer praktisch wieder diese Schuld. Also es auch wirklich zu bezeichnen als das, was es ist. Wenn es ein Mord ist, dann ist es ein Mord. Punkt. Und da würde ich auch immer in jedem Bericht immer dazu aufklären, über das Thema Gewalt an Frauen, weil das eine sehr große Rolle bei uns spielt, auch in Österreich. Und vielleicht auch immer Hilfsmöglichkeiten mit reinzubringen. Wie kann man denn was machen, wenn man selber betroffen ist, in einer Gewaltbeziehung lebt zum Beispiel. Das fände ich wichtig. Und eben nicht detailliert wöchentlich darüber zu berichten, sondern es reicht, wenn man einmal einen Bericht macht und dann, wenn die Verhandlung ist, wieder einen Bericht. Man muss nicht wirklich gesplittet jede Woche dann ein Detail extra nochmal rauslassen, weil das finde ich, das schürt doch sehr viel Hass und Angst und Wut in der Gesellschaft und das macht natürlich den Angehörigen also regelrecht fertig. Mhm. Also das finde ich so Dinge, auf die man gut achten kann und sollte. Und natürlich, was bei uns ja passiert ist und was ich am aller schlimmsten gefunden habe, ich bin ja bei der Beerdigung natürlich gewesen und dann stehe ich an dem Sarg und bei einer Beerdigung soll es endlich mal nur um den die verstorbene Person gehen. Und dann steht da ein Reporter weiter weg und versteckt sich hinter irgendwelchen Grabsteinen und fotografiert mich. Und ich muss dann 3 Tage später in der Zeitung ein Foto von mir am Sarg riesengroß in der Zeitung entdecken. Also ja, das finde ich einfach, das geht gar nicht. Und natürlich haben sie auch viele Interviews gebraucht, die man überhaupt nie gegeben haben zum Beispiel. Deswegen bin ich auch immer sehr vorsichtig, wenn jetzt Heint eben rund um mein Buch oder den Seelensport eben Anfragen kommen. Ja, das triggert mich natürlich auch. Und da will ich immer alles Korrektur lesen nochmal, weil da auch ganz viele Fehler halt passiert sind. Also richtig auch zu berichten. Meine Schwester war 21, nicht 25, nicht 18 oder was auch immer. Sie heißt Larissa und nicht anders aus. Also da sind echt Fehler passiert, die finde ich, dürfen einfach nicht passieren. Mhm. Und das wären so Punkte, wo ich sage, bitte besser machen und aufpassen. Und es funktioniert mittlerweile schon. Also ich habe es vor kurzem erlebt, wo wieder dieser Mord passiert ist, diese junge Frau, und die Medien dann angerufen haben und mich wirklich gefragt haben, wie sollen sie jetzt darüber berichten, ob ich irgendwelche Tipps geben kann.
Ach, super.
Das finde ich echt gut, ja.
Was dazu kommt, ist, vor 7 Jahren, wie der Mord in deiner Familie war, da waren die sozialen Medien noch nicht auf dem Niveau, wie sie heute sind. Es hat auch jetzt in der Zwischenzeit, und das Dramatische ist, es sind fast ausschließlich Morde an Frauen. Mhm. Also es ist da auch in unserer Gesellschaft ein ganz schweres Thema einfach, wo man auch hinschauen muss. Aber es sind einfach Frauen, die ermordet werden. Und in den sozialen Medien ist ja das noch einmal viel mehr gesplittet, weil da gibt's ja niemanden mehr, der schaut, ist das wirklich so passiert, werden da Angehörigenrechte gewährleistet oder nicht. Mhm. Wie geht's dir da, wenn du jetzt da heute mitbekommst, wie sich das teilweise auch weiterentwickelt?
Also, ja, es macht mir schon Angst, muss ich sagen, weil du hast selber gesagt, 2013 war es ja noch nicht so schlimm und trotzdem war es schlimm, weil man glaubt das nicht, aber da sind ja auch viele eben Zeitungsartikel schon gepostet worden auf Facebook zum Beispiel und drunter die Kommentare losgegangen und da waren teils also so krasse Kommentare wie, was man halt alles wünscht, dass ihm jetzt passiert natürlich, also diesem Mörder, was man alles mit ihm machen soll und so. Und ich habe selber natürlich oft solche Gedanken gehabt, aber ich distanziere mich halt davon, weil ich finde, wenn ich selber dann Gewalt ausübe an jemanden, was macht es mit mir wieder? Dann macht es mich auch nicht glücklicher und es bringt meine Schwester niemals zurück. Gell? Und ich finde das eben gerade das gefährlich und es macht mir wirklich Angst, wenn ich das beobachte, wie viele Kommentare da, wie groß die Spaltungen da sind und wie aggressiv die Menschen da drunter schreiben. Also ja, ich weiß nicht, was man da eben wirklich tun kann, weil das ist natürlich etwas, wo man dann schwieriger kontrollieren kann. Gell? Man kann natürlich als Medien, also als Zeitung oder Radio natürlich kontrollieren, was ich sage oder wie ich schreibe, aber das, was dann da drunter wieder passiert, boah. Also ich möchte nicht die Menschen sein, die das dann lesen müssen und da immer drauf eingehen müssen. Schwierig, ja.
Du hast erzählt, dass der Mord an deiner Schwester Larissa, wo der Freund der Mörder war, dazu geführt hat, dass der Fokus total auf diesen Mörder war. Alle wollten wissen, was macht der, wieso, was. Also der Fokus total auf ihm und eigentlich hättest du gerne mal gehabt, dass die Leute fragen, was war denn eigentlich mit der Larissa, wer war das? Weil er lebt ja noch im Gefängnis. Mhm. Man könnte ihm ja theoretisch einen Brief schreiben wahrscheinlich und ihn selber fragen. Jetzt wollte ich fragen, ist es für dich okay, dass du mal von der Larissa erzählst?
Ja, voll gern. Also voll gern. Larissa war so ein Mensch, wenn man sie gesehen hat, viele kennen vielleicht sogar noch das Foto von ihr, das eben bei der Suche rum durch die Medien gegangen ist. Sie hat immer gestrahlt, also immer etwas sehr Strahlendes in sich tragen, das sie stark nach außen gezeigt hat. Wenn sie den Raum betreten hat, dann ist jedem einfach besser gegangen, weil sie immer gelacht hat. Und wenn man sich so vorstellt, zum Beispiel bei der Arbeit, wenn sie jetzt gearbeitet hat den ganzen Tag, sie war Werkstoffprüferin in Reutte eben. Und dann ist sie heimgekommen, hat diese Handtasche immer auf den Tisch geknallt und hat gesagt, so, der Tag ist noch jung, was machen wir jetzt? Gehen wir raus, erleben wir was. Was weiß ich, gehen wir Mountainbiken, wandern. Also sie war auch immer in Bewegung, wollte immer Sport machen, hat sich extrem für Menschen mit Behinderung oder benachteiligte Menschen eingesetzt. Also daran ist sie immer sehr bewundert, weil sie ist jedem gleichwertig begegnet. Und das habe ich echt, also ich war früher, so war ich nie. Gell? Und das habe ich auch sehr stark von ihr mitgenommen. Ja, sie war immer für einen da und hat, wenn's da schlecht gegangen ist zum Beispiel, dann hat sie immer gesagt, lass es raus, es darf jetzt dir schlecht gehen und so. Und dann stehen wir wieder auf, richten unsere Krone und weiter geht's wieder. Also ja, sie war echt ein sehr einzigartiger, besonderer, lebenslustiger Mensch. Und ich nenne sie auch immer Zwilling meines Herzens, weil sie mir halt auch sehr ähnlich war im Charakter und von den Interessen her. Und die haben ja noch andere zwei Schwestern eben. Und jeder hat ja so seinen eigenen Kopf und seinen eigenen Charakter, aber sie war mir halt in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich und deswegen habe ich sie immer gesagt, wir sind wie Zwillinge. Und ja, das hat sie, das war sie so. Ja.
Meine Augen sind ganz, ganz wasserig. Wenn du dir ein Lied wünschen würdest für die Larissa, wenn sie irgendwo oben herum flattert als Engel, gibt es da eins, wo der Kleins einfällt?
Ja, und zwar And We Danced von Macklemore, Ryan Lewis, weil das war der Abend, also ein paar Stunden später ist sie dann eben gestorben und an dem Abend haben wir zu einem Lied eben getanzt noch und da gibt es sogar ein Video davon und darüber berichte ich auch im Buch, weil das Lied zieht sich dann durch die 9 Monate immer wieder, also begegnet mir das selber und auch heute noch sehr oft und das Lied, finde ich, trifft ja auch vom Text and we danced and we cried and we laughed and had a really, really good time und das Lied, ja, da wird sie wahrscheinlich dann sofort auf der Stelle wieder lostanzen und sagen, komm, wir würden da nicht sitzen dürfen, sondern sie wird sofort eben sagen, aufstehen und los, es wird getanzt jetzt.
Ja, jetzt fehlen mir die Worte dazwischen. In so Momenten, du machst ja mittlerweile Seelensport, du hilfst Menschen in besonderen Situationen. Wenn es dann die Punkte gibt, wo man zum Beispiel so wie jetzt, wo kurz alles weg ist, weil es so intensiv ist, was tust du dann, was sagst du dann, was machst du dann?
Ja, dann lass ich den Moment verweilen und halt einfach mal diese Stille aus, wo man halt jetzt gerade nicht weiß, was soll ich jetzt sagen, was soll ich jetzt machen und halt es einfach gemeinsam aus. Und dann findet man eh wieder die Worte irgendwann und ich fange mir an zu bewegen. Also ich fange an zu trainieren, je nachdem, was für ein Gefühl da ist. Und wenn es halt gerade die Traurigkeit ist, dann schaue ich hin, warum bin ich jetzt gerade traurig, was macht mich gerade traurig eben. Ist es wirklich die Geschichte zum Beispiel, weil es mich gerade berührt? Oder gibt es etwas in mir, wo es mich erinnert an einen eigenen Verlust? Oder wenn ich zum Beispiel Kinder habe, ganz viele eben, denken dann natürlich an ihre eigene Familie. Was ist, wenn die stirbt? Wie würde ich damit umgehen? Und dieser Gedanke daran macht natürlich traurig. Und dann würde ich dem Ganzen einfach Raum geben. Es zusammen aushalten, da sein lassen und vielleicht nur bewegen. Mhm.
Ja. Der ehemalige Chefermittler von der Tiroler Polizei, von der Kriminalpolizei, Walter Bupp, war da im Studio, ist da gesessen, wo du sitzt, und hat erzählt, da ist natürlich auch ein Mörder gegangen, er hat gesagt, die Tat dauert oft 5 Minuten und davor könnte sich der das nie vorstellen, dass er das überhaupt macht. Und er hat gemeint, aber es zerstört 3 Familien. Mhm. Also die vom Täter, weil da gibt es ja auch Angehörige, oft die eigene und die von den Angehörigen. Mhm. Also je nachdem, wie ob man schon selber Kinder hat und so.
Wie alt man halt war.
Und es dauert Jahrzehnte, bis das wieder weg ist. Und weil es ist darum gegangen, so um Schuld und Sühne, was passiert, wenn die Täter dann einmal rauskommen. Mhm. Und Walter Bupp hat erzählt, das hat so eine Kraft, dass es oft dann 30 Jahre oder 25 Jahre später oft dann ganz unspektakulär ist, weil da so viel Energie drauf geht und so viel Zerstörung. Und wenn sich die Täter oft dessen bewusst wären, was die Tragweite ist, weil man kann sich das ja nicht vorstellen. Es passiert, es wird ja nicht ein Mensch ermordet und dann, okay, ist traurig, gibt es eine Beerdigung, sondern das hat ja 15 Jahre später.
Ja, das ganze Leben, nicht nur 15 Jahre, also es ist ja auch so mit Trauer, sie ist ja niemals weg, weil Larissa ist ja immer tot, so lang wie ich lebe, muss sie mit diesem Tod leben und das ist dann nicht 15 Jahre später, das heißt, so, jetzt lebt sie ja nicht wieder auf einmal, jetzt ist alles wieder gut. Sondern ich lebe ja noch immer mit diesem Schmerz. Und natürlich, das verändert sich extrem. Also die Trauer wird kleiner, weniger intensiv, weniger einnehmend. Aber es gibt immer noch Momente und Tage, wo ich halt dann da sitze und mir denke, ich vermisse sie jetzt gerade extrem. Ich würde ihr so gern jetzt gerade diesen Moment erzählen wollen oder das mit ihr teilen wollen. Und das zieht sich bis an mein eigenes Lebensende einfach, weil sie immer tot bleibt. Und ja, bis ich tot bin und dann, wer weiß, vielleicht wieder bei ihr bin oder mit ihr zusammen bin. Ja, das ist etwas, was so das ganze Leben beschäftigt. Und natürlich auch das mit dem Mörder. Also diese Frage ständig, kommt er irgendwann raus? Was passiert dann? Weil wer kann da das schon 100% sicher sagen, dass er nie rauskommt? Das beschäftigt uns schon als Familie ebenfalls sehr intensiv. Weil mit jedem Jahr, das vergeht, weiß man, okay, dann sind diese 20 Jahre mit anschließender Sicherungsverwahrung eben hat er ja gekriegt, rücken ja immer näher und man fragt sich halt, was ist aber danach? Wird da wirklich dann so ein Sicherungsding? Passiert es dann? Oder ja, und das macht natürlich schon ein bisschen Angst. Ja. Mhm.
Du hast erzählt, dass das ganz nah auch geht. Deine Schwester ist ermordet worden von ihrem damaligen Freund mit diesem total schrägen Umstand eben, dass er ja mitgeholfen hat, sie zu suchen und sich quasi auch als kleines Opfer dargestellt hat, oder? Mhm. Und du hast dann mitbekommen, was es heißt, auch heißt, dass Gewalt an Frauen verübt wird. Mhm. Und jetzt gibt es ja im Nachhinein immer so den Moment, wo man sich denkt, was hätte ich tun müssen, damit es verhindert worden wäre. Mhm. Ist das ein Gedanke, der bei dir vorkommt?
Ja, also Schuldgefühle sind, wenn nicht sogar wirklich die belastendsten Gefühle, so innerhalb der Trauer und gerade wenn es um sowas geht, vielleicht noch mehr. Ich habe nämlich, also wie so in meinem Buch erzählt, ich war ja die Person, sie hat ihn ja kennengelernt im Sommer und ich war die Person, die dann gesagt hat, ja triff dich doch mal mit ihm. Und natürlich habe ich mich dann jeden Tag gefragt, warum hast du das nur gesagt? Warum hast du nicht gesagt, na triff dich nicht mit ihm? Und haben wir da sehr lange Vorwürfe gemacht natürlich. Und ich war ja auch die Letzte.
An diesem besagten Abend trifft die mit ihm oder im Sommer,
wo sie kennengelernt. Die hat ihn eben über Online-Dating-Portal halt kennengelernt. Und ja, und das ist ja heutzutage eh schon ganz normal, gell? Und dann hat sie mir halt erzählt davon und sie chatten hin und her und sie ist sich nur unsicher, ob sie ihn treffen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, die Hin- und Herschreiberei, da versteht man sich ja eh nicht. Also wie sollst du die da kennenlernen? Triff die halt einfach mit ihm und dann quatscht es einfach und dann siehst du ja, wie es funkt oder nicht. Und das habe halt ich zu ihr gesagt. Und da habe ich mir langen Vorwurf gemacht und natürlich dann in der Nacht von 13. auf 14. war es ja auch so, dass wir dann ausgegangen sind und es war lustig und nett, aber eben er war ja dann kurzzeitig auch eifersüchtig auf einen Kollegen von mir in der Nacht und hat dann eben ein bisschen jetzt wieder reingeschaut und sie war dann eben ein bisschen traurig deswegen und hat sich dann neben mich gesessen, also an die Bar, wo wir in einem Lokal waren. Und dann habe ich gesagt, was ist los mit dir? Und ja, irgendwie tut er gerade deppert und irgendwie ist er ein bisschen eifersüchtig auf unseren Kollegen und so. Und ich sage, ja, warum denn? Ich mein, du redest ja ganz normal mit ihm, das ist ja bescheuert so gesehen. Und ja, und hat sie gesagt, nein, ich rede eh nochmal mit ihm, wir gehen jetzt dann eh home. Und dann ist sie eben ja aufgestanden und wollte eben home gehen oder ist dann home gegangen und die haben sie nochmal an der Hand festgehalten und gesagt, ja, aber meld die doch dann bitte, red morgen in Ruhe mit ihm oder so und dann reden wir nochmal drüber. Meld die doch dann, wir gehen ja, also ich und meine Freunde sind ja dann weitergegangen. Und hat sie gesagt, na, passt eh, sie redet mit ihm und dann meldet sie sich nochmal. Und dann ist sie eben gegangen und den Vorwurf habe ich mir natürlich auch ewig gemacht, weil ich war die einzige von der Familie, die sie als letztes gesehen hat und ich war eben da und ich bin ja die älteste Schwester und gerade als älteste Schwester hat man dann immer wieder so ein Verantwortungsgefühl, das man mitkriegt von der Familie irgendwie oder macht man sich selber natürlich auch. Und haben wir dann echt immer vorgeworfen, warum habe ich sie bloß gehen lassen? Warum habe ich nicht gesagt, na, du bleibst jetzt da und schlafst bei mir? Und ich habe mir lang keine Antworten darauf geben können. Und ich bin so in diesen Schuldgefühlen drin gesteckt. Und es war auch innerhalb der Familie dann schwierig, weil halt meine Schwestern, also gerade die Anna eben dann ja auch, mir Vorwürfe gemacht hat, weil irgendwo muss man ja die Vorwürfe loswerden. Und ich war nun mal die Letzte, die sie gesehen hat. Und das war dann echt schwierig. Und irgendwann habe ich aber dann auch mit Hilfe der Psychotherapeutin da durchgehen können und drauf eingehen können. Und wenn ich heim so zurückdenke an dieses Warum habe ich das gemacht? Und die Antwort ist ja ganz klar. Also für Außenstehende wird sie wahrscheinlich eh schon ersichtlich sein. Aber die Antwort ist einfach, weil ich meine Schwester von ganzem Herzen geliebt habe und ich immer nur das Beste für sie wollte und ihr Glück auf Erden und vor allem natürlich auch eine schöne Beziehung gewünscht habe. Und er war ja auch keiner, der irgendwie jahrelang gewalttätig oder so war. Also man hat ihn ja noch nicht gekannt und es war ja alles nur ganz frisch. Und deswegen gibt es ja auch da keinen so Rattenschwanz davor, wie es leider Gottes ja meistens so ist, in die Beziehungen, dass halt sehr lang, viele Jahre Gewalt passiert und dann oft bei der Trennung dieser Knackpunkt ist, dass dann eben ja Morde passieren und ausgeübt werden. Und ja, die Vorwürfe kann ich eben heute, also habe ich heute auch nehmen und mache ich mir auch heute nehmen, weil ich da durchgegangen bin und das bearbeite dann. Und das kann ich nur jedem mitgeben, dass wenn es jemand so krass quält, dass man da wirklich hinschaut und durchgeht und sich dann auch diese Fragen warum stellt und die halt bearbeitet mit einem professionellen Begleiter, weil allein kommt man, glaube ich, echt nur schwer da raus oder weiter, ja. Hm.
Das, was mich so beschäftigt ist, wenn ich jetzt hier, sitzt du da bei mir und wir trinken Kaffee und wir reden über den Mord an deiner Schwester Und da gibt's einen Mörder und das ist wie so oft der Freund gewesen, wie leider viel zu oft. Und das ist jetzt auch vor kurzem wieder bei uns in Tirol passiert, und das muss man auch immer wieder dazu sagen, es passiert auch unter Einheimischen. Also man hat ja immer so dieses Bild, das sind fremdländische Männer mit anderen Kulturen. Nein. Ja. Und das große Ding ist dann, und da sage ich, man darf sich verlassen, man darf sagen, ich liebe dich nicht mehr als Frau einem Mann gegenüber. Man darf sich auch betrügen, man darf auch Dinge tun, die wirklich vielleicht sogar böse sind.
Ja.
Und es hat niemand das Recht, jemanden deswegen zu verletzen oder jemanden umzubringen. Und das muss man wirklich, glaube ich, auch einmal sagen, oder?
Ja, absolut. Also das kann ich nur unterstreichen, dieses Recht, Nein zu sagen, dass das da sein muss und darf und es einfach keine Rechtfertigung gibt, egal was man tut, irgendwie jemanden zu ermorden aus so einem Grund. Das geht einfach gar nicht, gell? Und wie du jetzt so gesagt hast, das mit den Einheimischen, das finde ich eben auch immer ganz schlimm, dass einfach immer nur ausländische Menschen damit in Verbindung gebracht werden, so wie auch bei uns. Also die Frage war immer da, woher ist er gekommen? Und wenn ich dann gesagt habe, er war Tiroler, dann war ich mir so, oh mein Gott, der Einzelfall und das kann ja gar nicht sein und unglaublich. Und wenn ich auch nur meine persönlichen Gewalterfahrungen, also in den letzten 15 Jahren aufzählen würde, damit kann ich schon ein ganzes Buch füllen, weil ich bin zum Beispiel mit 21 fast vergewaltigt worden von einem Bierlieferanten, ein Österreicher, ein Tiroler. Ich habe selber eine Gewaltbeziehung erlebt, bin geschlagen worden, habe psychische Gewalt erlebt von einem Österreicher. Ich habe Kontrollding erlebt, eben auch in anderen Beziehungen noch. Alles Österreicher und auch beim Ausgehen. Ich bin so oft begrapscht worden, einfach abgeknutscht worden, festgehalten worden, blöd angemacht worden. Alles von Österreichern. Und das finde ich echt immer so krass, dass das nur in Verbindung gebracht wird mit ausländischen Menschen. Das hat nichts damit zu tun. Das liegt überall in unserer Gesellschaft eben drin, dass einfach dieses Patriarchat, das ist einfach diese Machtstrukturen, dieses Machtverhältnis, es ist nur immer stärker auf Männerseite und wir sehen sie auch nur bei Verdienst oder jetzt in der Corona-Krise ganz stark, oder? Frauen sind die Träger wieder, wo die ganze Zeit mehr arbeiten müssen, weniger verdienen, allur gelassen werden und so weiter. Und allur, wenn es diese Machtverhältnisse gibt, die ungleichen, passiert Gewalt. Und das ist uns von den Basisdingen, die man eigentlich verändern müssen. Nur dann können wir auch Gewalt verhindern. Anders geht's nicht.
Du hast ein Buch geschrieben und hast aber auch eine Firma gegründet und hast sozusagen aus dem, was du da erfahren hast, gelernt hast, eine Hilfestellung für andere Menschen in Krisensituationen gemacht. Du hast die Firma Seelensport gegründet, die läuft unglaublich erfolgreich. Du hast da viele Trainerinnen und Trainer schon. Kannst du kurz beschreiben, um was geht's bei Seelensport?
Also vielleicht erst zu meiner persönlichen Geschichte, wie ich überhaupt zum Sport gekommen bin und wie sich das dann rausentwickelt hat. Ich war ja früher überhaupt nicht sportlich und erst durch das, dass eben Larissa dann ermordet worden ist, bin ich zum Sport gekommen. Das hat so 5-6 Monate später angefangen, weil ich eben diesen schweren Skiunfall gehabt habe ein Jahr davor, also bevor Larissa auch gestorben ist und diesen Kreuzbandriss gehabt habe und jeder kennt das, Knieverletzung, was muss man machen? Ja, Muskulatur aufbauen. Dann ist Larissa aber gestorben und ich habe mir gedacht, ja, Muskulatur interessiert mich gerade null und dadurch ist mein Knie natürlich immer schlechter geworden, versteift und es hat einfach nur noch wehtun. Ich bin dann eben zum Arzt, 5 Monate später circa, nachdem sie gestorben ist und habe eine Kontrolle eben gehabt, der mich operiert hat, eben der Arzt. Und der hat dann eben gesagt zu mir, Katrin, wenn du jetzt nicht anfängst, endlich die Muskulatur aufzubauen, dann wirst du wahrscheinlich nie wieder joggen können. Dein Gelenk braucht jetzt Muskulatur und Bewegung, sonst versteift es noch mehr. Und dann bin ich raus und habe sofort an Larissa denken müssen und habe mir gedacht, krass, und haben echt so mit dir geredet und gesagt, Larissa, du hast Joggen geliebt, jeden Tag bist du von der Arbeit gekommen, raus in die Natur und losgerannt und ich soll jetzt nie wieder joggen können, das kann ich nicht, ich muss das jetzt für die machen, so das war dieser Gedanke und dann haben wir gedacht, gut, probier's jetzt, Muskulatur aufbauen, so schwer kann es ja nicht sein, bin in ein Fitnessstudio gegangen, ach Gott, das war Katastrophe, sage ich nur, weil ich habe ja zu dem Zeitpunkt nur kaum ein paar Stunden geschafft, nicht zu weinen. Und dann sitzt man in diesem Fitnessstudio, in dieser Beinpresse und weint und weint und weint und hat sowieso keine Ahnung, was man da wirklich macht, weil ich habe mich auch nicht auskannt mit Sport, also nicht gewusst, wie macht man das überhaupt richtig. Und die Leute sind halt vollkommen überfordert gewesen. Also manche haben mich dann sind also komisch angeschaut und sind dann einfach außen rumgegangen oder jemand ist hergekommen und gesagt, oh mein Gott, alles in Ordnung. Also solche Sachen sind halt passiert. Ich habe mich mega unwohl dabei gefühlt und habe mir gedacht, na, das funktioniert nicht. Ich kann nicht in ein Fitnessstudio gehen. Und dann ist mein Mitbewohner gekommen, der ziemlich sportlich unterwegs war, hat mir einen Plan eben ausgedruckt und den gegeben. Und hat eben gesagt, du brauchst kein Fitnessstudio, du kannst schon so Kniebeugen machen, Klimmzüge, Liegestütz, Burpees, was man halt so kennt, die ganzen Eigengewichtsübungen. Und haben das dann angefangen eben in meinem Zimmer erstmal. Und da war dann eben ist so ein Schalter umgelegt worden. Also sie haben dann diese Kniebeugen gemacht, die haben Sit-Ups gemacht, Burpees und was weiß ich was alles, also ein paar so Übungen. Und haben gemerkt, es war mega anstrengend, auf jeden Fall. Und habe aber gemerkt, irgendwas bewegt sich gerade extrem in mir. Und das ist dann wie so aus allen Ecken und Enden aus mir rausgeschossen, diese ganze Wut auf einmal. Und die haben gebrüllt und haben eben gegen meinen Kleiderschrank gehämmert und geschlagen. Und haben das erste Mal auch so richtig geflucht, also gegenüber dem Mörder. Und dann alles rauslassen. Bin dann weiter trainiert und bin dann am Boden gesackt und auf einmal sind diese Endorphine natürlich gekommen und das Serotonin und so ist dann gesprudelt, die ganzen Hormone. Und die haben das erste Mal befreit gelacht an dem Tag. Und das hat sich so gut angefühlt. Und ich habe mich noch nie die Monate davor nicht einmal so frei gefühlt wie in diesem Moment. Und bin dann aufgesessen und habe gedacht, keiner Scheiß, wenn ich so sagen darf, das mache ich weiter. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich will nicht da meine Möbel irgendwie kaputt machen oder so, ich gehe lieber raus. Ein Baum hält es vielleicht besser aus und ich bin dann rausgegangen und dann versucht so zum Joggen kurz mal, das hat ja gar nicht funktioniert, die haben ja Knieschmerzen gehabt und oh, die Übungen waren natürlich nur schmerzvoll und super anstrengend und ich weiß, das erste Training dann draußen ist so verlaufen, dass ich dann gleich mal abbrechen haben müssen, da habe ich auch kurz davor gegessen, aber das hat mich trotzdem gekindert und habe dann weitergemacht und irgendwann ist dann dieser Gedanke immer mehr dazugekommen, zum Beispiel, wenn wir jetzt nur die Kniebeugen hernehmen, dieser, wie man es schon halt kennt, wenn ich jetzt an der Kniebeuge denke, weiß ich, meine Oberschenkelvorderseite, also das baue ich auf, Gesäß baue ich auf, Bein, Bizeps, Rückseite eben baue ich auf, unterer Rücken noch. Das hat mich aber nicht interessiert eben, das war nicht mein Antrieb, meine Motivation. Und ich habe dann diese Kniebeuge gemacht und habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, wenn ich da runtergehe, puh, das brennt echt extrem und mir tut alles gerade weh, aber ich drücke mich jetzt mal wieder rauf und dann stehe ich wieder und dann geht es wieder ein bisschen besser. Und dann gehe ich wieder runter und dann drücke ich mich wieder rauf. Und damit habe ich dann sofort verbunden, irgendwie so eine Geschichte in meinem Kopf ist dann entstanden, das Leben und auch die Trauer, immer wieder drückt sie nach unten und es ist schmerzvoll, aber ich schaffe es jeden Tag wieder, mich irgendwie da rauf zu drücken, aus eigener Kraft heraus. Und diese Geschichte habe ich dann so in meinem Kopf behalten und das war dann für mich die Kniebeugengeschichte. So hat es angefangen. Und dann sind halt ganz viele andere Übungen noch dazugekommen. Also jede Übung, die man so kennt, habe ich irgendwie verbunden mit irgendwelchen Gefühlen. Also wo ich gesagt habe, okay, das verwende ich jetzt für meine Wut, das verwende ich, wenn ich traurig bin. Zum Beispiel viel mit Umarmen oder Festhalten. Das verwende ich jetzt, um mir Stolz und Anerkennung auszudrücken und zu zeigen oder Mut zu schenken zum Beispiel. Und dann ist dann immer mehr verbunden und ich habe ja eigentlich Geschichtswissenschaften studiert und war Historikerin und wollte eigentlich immer nach Wien gehen und dort eben in einem Archiv arbeiten, mit der Larissa nach Wien gehen. Sie wollte eben technische Physik weiter studieren. Und dann habe ich mein Studium erfolgreich abgeschlossen, eben eineinhalb Jahr circa, nachdem Larissa gestorben ist. Keine Ahnung, wie das hinkriegt haben eben. Der Sport auf jeden Fall hat dazu beigetragen. Und dann habe ich einfach mein Zimmer, also meine ganzen Möbel verkauft von heute auf morgen und habe meine Koffer gepackt und bin nach Wien gegangen. Und mir gedacht, so, ich muss jetzt nach Wien für sie. Eben, das war immer so für sie den Sport gemacht, für sie nach Wien gegangen. Und ich bin in Wien angekommen und habe gewusst, ich will nichts mehr mit Geschichte machen, ich will irgendwas mit Sport machen, für trauernde Menschen, für Menschen in Krisen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie soll ich das anstellen? Ich habe keine Ahnung noch immer von Sport. Ich habe nur diesen Plan befolgt und aber keine Ahnung gehabt vom Körperlichen, von Muskulatur und so. gut, dann brauchst du Ausbildungen. Ich habe dann gearbeitet lang, um eben Geld zum Verdienen für die Ausbildungen und habe dann eben angefangen, Stück für Stück alle möglichen Sportausbildungen in alle Bereiche, also wirklich Gesundheitstrainer, Fitnesstrainer, Personaltrainer, Pilates, Qigong, alles, was es gibt auf dem Markt, habe ich einfach aufgesaugt wie ein Schwamm und habe da praktisch das Beste und die besten Elemente rausgenommen und das dann eben angefangen zu verbinden mit den Gefühlen und ein Konzept auszuarbeiten. Und so ist dann 2 Jahre später ungefähr der Seelensport fertig gewesen, entstanden eben. Also die Grundübungen, Basisübungen, haben dann auch noch Namen gesucht für die Übungen. Ich habe mich dann ein bisschen orientiert eben an Sternbilder, weil davon gibt es ganz viele eben. Ich brauche irgendwie viele Begriffe. Und haben aber dann noch eigene Begriffe wieder dazu genommen, wie zum Beispiel, es gibt die Übung Surfer Girl, wo es darum geht, dass man Trauerwellen surft und weniger Angst hat vor Trauerwellen eben. Und ja, und dann habe ich noch den Trauerbegleiter in Wien gemacht und bin dann 2017 im, wann war das, April, Mai rum mit dem Blog gestartet eben erst und im September 2017 dann habe ich das Unternehmen angemeldet eben gewerblich. Und dann ist Schlag auf Schlag gegangen, also das Interesse war so groß, vor allem gar nicht so auf Tirol bezogen, sondern halt, das hat sich überall in diesem Trauerbegleitkreis und Hospizvereine und was auch immer irgendwie da durchzogen. Und dann ist eben diese Nachfrage so groß geworden, kannst du das nicht auch irgendwie mir weitergeben, das Konzept? Ich würde das gerne meine Klienten anbieten oder ich würde das gerne in meine Psychotherapie mit einfließen lassen. Und so ist dann zu den Ausbildungen gekommen und ja, mittlerweile sind eben Deutschland, Italien, Österreich und Belgien Trainer und Trainerinnen, die eben das Konzept halt wiedergeben, wo Kurse stattfinden. Und ja, das kann ich manchmal selber noch immer nicht glauben, wenn ich so dann erzähle. Ist schon krass, ja. Und dann eben die Bücher halt eben. Also dann ist das erste Buch entstanden. Da haben ja auch lang nach einem Verlag erstmal gesucht, bis man da einen findet. Und die haben mich dann entdeckt, Gott sei Dank, und haben mich angerufen und gesagt, das ist ein lustiger Moment, hast du schon mal überlegt, ein Buch zu schreiben? Und da habe ich es schon fertig gehabt, weil ich habe mir dann gedacht, Verlag findest du eh nicht, wenn eben irgendwie nicht berühmt bist, dann wie soll ich einen Verlag finden? Und ja, und die haben mich dann entdeckt und hat dann gesagt, ob ich schon mal ein Buch geschrieben habe und so, und dann habe ich gesagt, ich habe es schon fertig. Also ja, ich habe ein Buch und dann war sie bei mir daheim, die Lektorin, und dann 2 Tage später war sofort der Vertrag da, wir machen 2 Bücher eben, das geht nicht alles in einem Buch, deine Vorgeschichte und das Seelensportkonzept, das muss man auseinanderhalten soweit, und so ist dann zu 2 Büchern gekommen und jetzt eben am 1. März 2021 kommt dann mein 2. Buch, das Seelensportbuch, raus.
Cool.
Ja, das war jetzt ein bisschen lang und viel.
Du hast dich mit Trauer ganz viel beschäftigt, und wenn man um einen Menschen trauert, jetzt alle Heiligen, alle Seelen, gehen viele auch wieder aufs Grab, man gedenkt der Verstorbenen, und jeder hat ja irgendwie so verschiedene Erklärmodelle, was passiert, wenn der Tod passiert ist. Da gibt's die christliche Kirche mit dem lieben Gott und dem Jesus. Es gibt Ideen von Engel, es gibt Ideen von Karma, von Wiedergeburt. Wie schaut es da bei dir aus? Hast du da eine Vorstellung?
Also, das klingt jetzt vielleicht auch komisch für viele oder krass, aber ich bin totaler Atheist, also ich bin überhaupt nicht gläubig und auch gar nicht spirituell, und das war mir zum Beispiel auch beim Seelensport sehr wichtig, dass da wirklich jeder einen Zugang hat, aber ohne jetzt groß Spiritualität mit reinzubringen. Es ist manchmal, gibt es einfach so Situationen, wenn eben ein besonderes Lied eben kommt, das mich an sie erinnert, oder ihren Schmetterling sieg, wo ich einfach sie spüre, also in mir aber spüre. Ich bin jetzt nicht so, dass ich dann sage, ja, ihre Seele fliegt jetzt rund um mich herum oder so, sondern ich spüre sie halt in mir, und ich bin eben da sehr pragmatisch und sage, das ist meine tiefe Liebe zu ihr, die ich dann sehr stark wahrnehme und spüre. Aber ich finde es einfach generell ganz wichtig in der Trauer, dass man da jeden Einzelnen respektiert und akzeptiert, wie er damit umgeht und was für einen Zugang er da hat. Und wenn das eben nun mal ist, dass man in jedem Stuhl oder in jedem Glas und Becher irgendein Zeichen sieht von seinem Verstorbenen, dann ist das so und dann darf das so sein, und wenn es hilft, warum nicht? Oder wenn man eben jeden Sonntag in die Kirche gehen mag und betet und das um Kraft schenkt und hilft, warum nicht? Dann einfach tun. Das ist generell in der Trauer einfach das Wichtigste, dass man das tut, was einem selber halt hilft und gut tut. Und da auch von außen das einfach nicht bewertet werden darf.
2013 ist deine Schwester ermordet worden. Du hast ein Buch geschrieben, Larissas Vermächtnis. Du machst Seelensport und bist aber die Kathi Bieber. Jetzt stelle ich mir so vor, du lernst den Neuen kennen und dann ist oft wahrscheinlich so, dass das ist die Schwester von der Larissa, die ermordet worden ist. Ist das so?
Ja,
dass,
also.
Dass das dann auch, das ist so ein scheiß Ding, was passiert ist, oder? Und jetzt geht es dann aber noch weiter, auch Jahre später.
Ja, also eben, ich habe auch, wie soll ich sagen, ich finde es immer eben auch schwierig, dass ich halt oft dann nur auf das reduziert werde eben. Ich habe das gemerkt, ich war vor kurzem auch in Deutschland im Fernsehen und da habe ich es mega verletzend und schade gefunden, dass ich da nur vorgestellt worden bin als Schwester von Larissa, von der ermordeten Larissa oder so. Da denke ich mir, ja, ich bin die Schwester von der Larissa, aber ich bin noch viel mehr. Ich bin ein eigenständiger Mensch, der eigene Interessen hat, Hobbys, der einen eigenen Charakter hat und eben ganz viel auch geschaffen hat. Ich bin heute einfach Autorin, Unternehmerin und nicht nur die Schwester von der Larissa. Ich bin genauso die Schwester ja von der Anna und von der Mara, von meinen anderen Schwestern. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Ja? Und ist natürlich verständlich, dass das, weil das einfach so, ja, einfach so ein einschneidendes Erlebnis war in meinem Leben. Aber es ist dann auch nicht so fein, wenn man halt nur mehr darauf reduziert wird. Und deswegen finde ich es dann noch, oder bin ich dann dankbar und finde ich so gut, dass ich doch noch Interviews machen darf, wo es dann auch um meine Arbeit geht und nicht nur eben, dass ich halt die Schwester von Larissa bin. Und da habe ich auch gesagt, das mache ich in solche Interviews, weil ich einfach mehr bin. Ja. Mhm.
Du hast das Buch geschrieben, Larissas Vermächtnis, das nächste Buch über Seelensport, deine neue Unternehmung erscheint nächstes Jahr im Frühjahr. Und eine Sache, die jetzt auch gut zu Allerheiligen, aller Seelen dazu passt, ist die Frage, wie geht man eigentlich mit Angehörigen, die in Trauer sind, um? Wie gehe ich mit jemandem um, der eigentlich nur die ganze Zeit heulen könnte und sich so von einem Tag, von einer Stunde zur nächsten rettet?
Ja, das ist etwas, was eben sehr viele Menschen sehr hilflos macht. Und ich habe einmal einen Blogartikel geschrieben, der heißt Vermeide diese 13 Sätze bei einem Trauernden und was du stattdessen sagen solltest. Und der ist viral gegangen innerhalb von einem Tag. Und mittlerweile haben ihn, glaube ich, fast 200.000 Menschen schon gelesen. Und das zeigt ja in unserer Gesellschaft, wie schwierig das Thema ist. Wie gehe ich eben damit um, wenn jemand weint? Gell? Und ich finde zum Beispiel, echter Trost besteht immer darin, es einfach den Schmerz und das Untröstliche, was da gerade ist, einfach miteinander auszuhalten. Es geht nicht drum, und das denkt unsere Gesellschaft oft, und das wird uns irgendwie so beigebracht, dass man Traurigkeit schnell wegmacht oder ausredet, schönredet, weil da gibt's ja dann diese Floskeln eben, ja, jetzt musst du dich zusammenreißen, jetzt musst du stark sein, in meinem Fall zum Beispiel war es stark sein für meine Eltern die ganze Zeit, oder eben so Sachen, ja, das Leben geht jetzt weiter und da musst du jetzt durch und reiß die zusammen und die Zeit halt alle Wunden, ist der beste Satz überhaupt. Oder was junge Trauernde oft hören müssen in Bezug auf Partner oder Babyverlust, so Sachen, ja, du findest ja sicher bald wieder einen neuen Partner, ist ja nicht so schlimm, oder du kannst ja nochmal ein Baby machen, ist ja auch nicht so schlimm, oder? In meinem Fall dann auch natürlich, du hast ja nur zwei Schwestern, dann sind ja nur zwei Drittel da und dann ist ja auch nicht so schlimm, oder? Und das halt irgendwie sich von solchen Sätzen wirklich zu verabschieden, die wirklich zu begraben, die kehren weg. Und stattdessen einfach ehrlich auch zum sein, also hinzugehen und zum sagen, boah, das überfordert mich gerade so, ich habe gehört, was passiert ist. Es tut mir so leid von ganzem Herzen und ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll und es macht mir selber Angst, weil ich habe auch Angst vor Traurigkeit und ich weiß nicht, wie ich mit Tränen umgehen soll. Dass man einfach authentisch und ehrlich daneben steht und sagt, ich bin genauso hilflos gerade, aber ich bin da und halte diesen Moment jetzt gerade mit dir aus. Und dann vielleicht auch weiterhin so eine Hilfe Stellung zu gehen und zum Fragen, was kann ich dir denn jetzt gerade Gutes tun? Was brauchst du denn gerade dringend? Wie zum Beispiel, manche schaffen es dann nicht, einkaufen zu gehen. Oder bei mir ist ganz oft angeboten worden, Mitfahrgelegenheit von Reute nach Innsbruck. Junker Auto kriegt damals und dann haben ganz viele Leute eben gefragt, kann ich die mitnehmen? Soll ich die hinfahren? Ist gar kein Problem für mich. Solche Dinge helfen am meisten, als wie einfach irgendeine Floskel hinzuwerfen und dann sich weg zum Drehen und zum Hoffen, ja, jetzt ist die Traurigkeit eh weg und das passt jetzt so wieder. Und auch immer wieder in Erinnerung zu behalten, dass eben gerade solche Tage wie Allerheiligen, aber auch Todestage, Geburtstage, Hochzeitstage besonders traurig sind und auch nach ganz vielen Jahren und da vielleicht Aufmerksamkeit zum Schenken und zum Fragen, hey, ich weiß halt, ist dieser, gerade wenn man eng befreundet ist halt, es muss jetzt nicht irgendein weit entfernter Bekannter oder so, dann macht man das nicht. Aber wenn es ein Freund ist und man weiß, da ist jetzt der Todestag, hey, wie willst du denn das gestalten? Soll ich mit dir diesen Tag verbringen? Ich bin da und ich halte es mit dir einfach gemeinsam aus. Und einfach mal vielleicht Essen auch vorbeibringen, Suppe vorbeibringen. Das wärmt ganz gut, gerade jetzt zu der Jahreszeit. Und Erinnerungen auch aufleben lassen. Ich weiß, das macht traurig und es tut weh. Und dieser Schmerz ist vielleicht nicht angenehm, auch wenn man eben das mit aushält. Aber am Ende, wenn man dann durchgegangen ist und gemeinsam auch geweint hat, dann kommt immer auch diese Fröhlichkeit wieder und ein Lächeln ist schon wieder da, gerade wenn man Erinnerungen aufleben lässt. Wenn ich viel an meine Schwester denke, ich habe sehr viel geweint, aber ich habe dazwischen auch immer wieder lachen können, dann lacht man und weint man halt gleichzeitig irgendwie so. Das ist ja nicht schlimm und wir müssen einfach weniger Ängste entwickeln gegenüber diesen Gefühlen und ihnen mehr Raum schenken. Und genau das braucht es, gerade zu der Zeit jetzt.
Das, was vielleicht noch wichtig wäre, weil die ganze Corona-Krise trägt ja eher zur Verschärfung bei, wie dass sich unsere Gesellschaft gerade entspannt. Wenn man zu Hause, wenn es noch kälter wird, zu Hause mehr oder weniger eingesperrt ist und da ist häusliche Gewalt auch ein ganz großes Thema. Deine Schwester ist von ihrem Partner, der, jetzt sage ich es mal so, ganz lieb war in eurer Wahrnehmung, ermordet worden und zwar kaltblütigst. Und es gibt einfach ein Problem, und das ist Gewalt von Männern an Frauen. Das ist umgekehrt einfach kein Thema. Und da habt ihr ja, glaube ich, auch sozusagen was mitnehmen können, dass es einfach einen Punkt gibt, wo man Hilfe suchen kann und wo man aufstehen kann und sagen kann, hey, stopp, was soll ich jetzt tun?
Genau, also der Punkt ist eindeutig, sobald jemand Grenzen überschreitet und anfängt zu kontrollieren, also zum Beispiel sagt, was weiß ich, gibt zum Beispiel ökonomische Gewalt, so rein um finanzielles oder Kilometerstand beim Auto wird kontrolliert zum Beispiel. Wie weit bist du gefahren? Wohin bist du gefahren? Ich will genau alles wissen. Also so in diese Richtung geht. Oder auch, wie ich es selber erlebt habe in einer Beziehung, wenn da genau gesagt wird, was du essen darfst, was nicht, wann du essen darfst, wie du deinen Löffel zum Halten hast. Und wenn du es nicht machst, wird also rastet derjenige aus. Das sind alles toxische Beziehungen und Anzeichen von Gewalt. Das ist schon Gewalt. Und wir verbinden oft immer nur Gewalt, ja, wenn dann grün und blau am Boden liegt schon oder so. Aber psychische Gewalt ist genauso schmerzvoll und hinterlässt genauso Spuren. Und da eben sind diese Punkte da, wo man sagt, okay, und dann Hilfe holen. Und da gibt es Gott sei Dank ja ganz viel Frauenhelpline. Wenn man eingibt eben auf Google Gewalt an Frauen, dann kommen auch ganz viele andere Portale und Nummern, wo man anrufen kann, einfach da auch wirklich anzurufen und sagen, ich bin in so einer Situation, ich brauche jetzt Hilfe. Ich weiß, das ist brutal schwierig, gerade weil ich eben selber erlebt habe, wenn man kontrolliert wird, dann hat ja der andere auch die Kontrolle über das Handy zum Beispiel. Und da würde ich empfehlen, dass man dann zum Beispiel einen Einkauf tätigt irgendwo. Und es gibt, glaube ich, jetzt in Innsbruck ja auch mittlerweile das mit, dass man einen Namen nennt, in der Apotheke oder eben da, wenn man halt den Einkauf leistet und direkt bei der Verkäuferin dann sagt, ich brauche Hilfe, ich bin in einer Gewaltbeziehung, bitte reagieren Sie jetzt nicht irgendwie so, dass es auffällt, aber ich brauche Hilfe. Und da passiert dann auch ganz viel. Also da kann man sich auch gut Hilfe holen. Und sich da wirklich nichts gefallen lassen, sondern wirklich ja, Nein sagen, Stopp sagen und dann Hilfe holen.
Mhm. Zum Abschluss noch, du hast, wir haben einen Ausblick, der geht über die Corona-Zeit hoffentlich drüber. Ja. Es geht nämlich in den Sommer 2021. Da gibt's wieder im Juni zum Geburtstag von deiner ermordeten Schwester Larissa den Seelenlauf. Das kann man sich jetzt schon in den Kalender eintragen, ein Ausblick, wo es wieder warm und sonnig und hoffentlich Corona-frei sein wird. Was passiert da?
Also da laufe ich immer die Kilometeranzahl der Jahre, wie alt sie werden würde. Ja, ich glaube, das sind dann 28 Kilometer oder sind schon 29 Kilometer nächstes Jahr. Das ist schon krass. Und also die ersten Läufe habe ich noch wirklich durchgelaufen oder bin ich noch durchgelaufen. Mittlerweile mache ich es so, dass ich auch gehe dazwischen. Und da kommen dann Menschen, also was ich da erlebe, immer aus Wien, aus Augsburg waren welche dabei, aus München. Die reisen dann an, andere trauernde Menschen, Frauen, die selber Gewalt erlebt haben, aber oh, und das macht mich besonders stolz und glücklich, Männer, die mitlaufen, um zu sorgen, hey, ich stehe genauso ein für dieses Thema Gewalt an Frauen, weil genau darum geht's, bei diesem Lauf Spenden zu sammeln für das Frauenhaus Tirol immer, da zum Unterstützen und eben aufmerksam machen auf dieses Thema. Und diese Verbindung, was da entsteht zwischen den Menschen, die dann eben die Runden immer wieder zusammen spazieren oder laufen und sich austauschen über eben Trauer, über Gewalt und so weiter, da entsteht so viel Wärme und Liebe. Das ist so ein ja intimer und emotionaler Tag. Meine ganze Familie ist immer dabei und so können wir halt ein Stück weit Larissas Geburtstag zu etwas Positivem aufleben lassen und sie würdevoll und gut erinnern und diese Freude, die sie immer jedem Menschen mitgeben hat, dann anderen Menschen mitzugeben und auch diese Bewegung jedem mitzugeben. Weil wir leben alle nur einmal und wir sollten alle viel mehr auch im Hier und Jetzt leben und da uns mehr bewegen, definitiv auch. Und weil das einfach ja Freude bereitet und das Leben ja trotz allen Schicksalen und Krisen immer noch etwas Schönes ist.
Was für ein wunderbarer Ausblick. Liebe Kathi, vielen Dank für die offenen Worte von dir, für das Vertrauen auch an uns, dass du bei uns erzählst und uns ein Interview gibst. Ich versuche jetzt ein Gefühl zusammenzufassen. Mhm. Es war und hoffe, die Worte passen. Es war unglaublich schön, mit dir über so ein schwieriges Thema zu reden. Und trotzdem hat sich total gut angefühlt. Und wir haben über ganz um die wahrscheinlich schwersten Dinge geredet, die wir Menschen so mitmachen können.
Absolut.
Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön. Danke.
Das war
Auf einen Kaffee mit
der Autorin Katrin Bieber, der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.